hast mich jetzt aus dem Johannesevangelium den Bericht des Johannes über die Auferstehung lesen, zumindest einen Teil davon aus Kapitel 20. Johannes Kapitel 20. Ich lese da die Verse 1 bis 18. Es ist die Fortsetzung von dem, was ich am Freitag aus dem Johannesevangelium über die Kreuzigung gelesen habe. Also wiederum Johannes Kapitel 20, Vers 1 bis 18. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft, und siehe, die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leichentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ihr Lieben, das ist der erste Bericht des Johannes über die Auferstehung. Alle Evangelien berichten darüber, über die Auferstehung. Und wir merken wieder bei Johannes, der letzte Evangelist ist, dass er besondere Dinge berichtet und auch betont. Er ergänzt die anderen. Wir müssen das alles zusammenschauen, was in den Evangelien über die Auferstehungsberichte steht. Nun, in dem ersten Bericht des Johannes über die Auferstehung ist es ganz offensichtlich so, dass eine Frau im Mittelpunkt steht. Es geht immer um diese Frau. Das ist eigentlich hier die Hauptfigur. Und diese Frau, die hier im Mittelpunkt steht, ist Maria Magdalena, Maria aus Magdala. Magdala ist ein Ort am See Genezareth. Nun, diese Frau hat in dieser Geschichte eine ganz wichtige Bedeutung. Diese Frau ist eine der Jüngerinnen Jesu, die Jesus von Galiläa an, also vom See Genezareth an, wo er zuerst gewirkt hat, ihm gefolgt ist. Wir erfahren nicht sehr viel über diese Frau. Wir wissen nur, dass zum Beispiel Jesus ihr aus einer ganz, ganz tiefen Not befreit hat. Das heißt, er hat 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Also sie war schwer belastet und sicher aus diesem Grund war sie eine der treuesten Jüngerinnen Jesu. Und sie wird immer erwähnt in der ganzen Geschichte von der Kreuzigung über die Grablegung bis zur Auferstehung. Ist immer die Maria Magdalena dabei. Also sie war eine unter dem Kreuz. Sie war eine, wie Jesus beerdigt wurde. Sie war dort am Grab. Sie kannte die Situation. Und sie erscheint jetzt hier. Und ihr Lieben, das ist schon eine berührende Geschichte. Ich glaube, dass der Johannes hier, der ja, noch einmal, er ist der einzige von den Evangelisten, der ein Augenzeuge ist. Er ist ein Augenzeuge der Kreuzigung, der Grablegung und auch ein Augenzeuge in einem gewissen Sinne natürlich auch jetzt hier bei der Auferstehung Jesu. Aber er berichtet, diese Frau war die erste. Die erste Zeugin der Auferstehung. Sie war die erste, die das leere Grab entdeckte. Sie war die erste, die dem lebendigen Jesus begegnet ist. Sie war die erste, die den anderen Jüngern die Botschaft von der Auferstehung Jesu brachte. Eine Frau. Und ich bin überzeugt, dass der Johannes das nicht ohne Absicht getan hat, um damit auch etwas zum Ausdruck zu bringen von dieser unglaublichen Wertschätzung, die von Jesus ausging auf Frauen, was außergewöhnlich war in der damaligen Zeit. Das ist eine Wertschätzung von Frauen, die über diese Zeit hinaus bis in unsere Gegenwart reicht. Allein die Tatsache, dass eine Frau, der man sonst normalerweise in der Gesellschaft damals nicht viel glaubte, vor allem nicht, wenn sie irgendetwas bezeugte, was sie gesehen hätte, eine Frau wurde gewürdigt, die erste Zeugin des leeren Grabes, die erste Zeugin des auferstandenen Christus zu sein. Da ist eine Würde. Da ist wirklich eine Würde, die von Anfang an hier auch auf Jesus, auf Frauen insgesamt auch gelegt wird. Und das ist ja doch die größte Botschaft der Weltgeschichte, die diese ganze Weltgeschichte komplett verändert hat. Mit dieser Botschaft, Jesus ist auferstanden, ist die ganze Weltgeschichte verändert worden. Das ist überhaupt keine Frage. Und diese Botschaft ging aus zuerst einmal von einer Frau. Also wir lesen hier, dass Maria Magdalena, und sie wird hier in den Mittelpunkt gestellt. Es werden die anderen Frauen, die mit ihr gehen, nicht erwähnt, obwohl sie dabei sind, weil sie sagt ja dann auch, wie sie zurückkommt zu den Petrus und zu dem Johannes, wir haben. Also sie redet in der Wirzahl. Das heißt, es waren auch die anderen Frauen dabei, zumindest zwei, die eben auch in den anderen Evangelien erwähnt werden. Und sie ist aber nun die Hauptfigur. Sie geht hin, sie möchte mit den anderen zusammen natürlich aus Liebe zu Jesus diesen Leichnam salben. Und dann der große Schock. Man muss sich wirklich versuchen, in diese Geschichte hineinzudenken, so wie wenn man selber ein Teilnehmer wäre. Nicht schon in dieser Vorkenntnis von dem, was wir natürlich im Nachhinein wissen. Das war wirklich ein Schock, ein unglaublicher Schock für die Maria, als sie gesehen hat, dass erstens einmal der Grabstein weggewälzt war und dass das Grab leer war. Und es war eine Schockreaktion, die auch von der Maria ausging. Sie hat zwar kurz in das Grab hineingeschaut, wie man dann später merkt, wie sie dann zum Petrus kommt und das erzählt. Aber sie ist sofort dann umgedreht und ist zurückgelaufen zu den Jüngern und hat einigen Jüngern, vor allem werden erwähnt, der Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Es wird immer so beschrieben. Das ist eine Selbstbezeichnung von Johannes. Johannes schreibt das Evangelium und er meint sich. Also er schreibt in der dritten Person. Der Jesus lieb hatte. Also Johannes ist der Schreiber des Evangeliums, ja. Und er kommt da natürlich auch in einer wichtigen Rolle vor. Also die Maria Magdalena kommt zu Petrus und kommt zu Johannes und auch noch andere dort und da sagen ihm, was sie gesehen hat. Und sie sagt zu ihm einen interessanten Satz. Sie sagt, also irgendjemand, sie wusste nicht wer, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr Lieben, sie war in einer Schockstarre, nicht deswegen, weil sie gedacht hat, Jesus ist auferstanden. Das war überhaupt gar kein Gedanke in ihr, dass Jesus vielleicht auferstanden sein könnte. Sondern sie hat sofort daran gedacht, was ist da passiert? Da muss jemand in das Grab eingedrungen sein und den Leichnam sozusagen gestohlen haben. Und sie war ganz entsetzt darüber und sagte, ja, wie soll ich ihn dann einsalben, wenn ich ihn nicht finde? Und sie haben ihn irgendwo anders begraben oder weggetragen und sie hat sich überhaupt nicht ausgekannt. Und dann, die Jünger sind genauso geschockt und sie laufen natürlich jetzt zum Grab und dann sehen sie auch dieselbe Sache, wie Maria gesehen hat. Ihr Lieben, einen kurzen Schwenk zu einem anderen Evangelium, nämlich der Matthäus. Der Matthäus berichtet, und das setzt Johannes voraus, weil der Matthäus damals schon sein Evangelium geschrieben hat, er berichtet eine andere Szene, die hier vorausgesetzt ist, die aber hier nicht vorkommt und die in diesem Zusammenhang ja auch die Maria von Magdala gar nicht wusste und auch Petrus noch nicht wusste, erst später. Was berichtet Matthäus? Warum war der Stein weg? Nun, Matthäus sagt, am Tag, nachdem Jesus beerdigt wurde, sind die Hohenpriester zu Pilatus gegangen und haben eine dringende Bitte an ihn gerichtet und haben gesagt, Pilatus, wir möchten, dass du das Grab Jesu bewachen lässt. Wir haben nämlich gehört, das ist sehr interessant, die Kunde von dem, was Jesus Wochen vorher seinen Jüngern mehrmals angekündigt hat, nämlich, dass er auferstehen würde, das haben die Hohenpriester gewusst. Das muss ihnen irgendwie zu Ohren gekommen sein. Und sie reagieren darauf und sagen, wir bitten dich, Pilatus, dass du das Grab bewachen lässt, denn es könnte sein, dass die Jünger Jesu das Grab aufmachen und den Leichnam Jesu stehlen, herausnehmen, um behaupten zu können, dieser Jesus ist auferstanden und lebt, denn er hat es ja selber gesagt. Und um diese Geschichte sozusagen von Anfang an in ein Reich der Lüge zu legen, lass dieses Grab bewachen, damit nicht so etwas passiert. Denn die Jünger sind imstande, aus ihrer Verzweiflung heraus oder aus sonstiger Sache heraus, dass sie den Leichnam Jesu nehmen und dann behaupten, dass Jesus auferstanden sei. Also die Maria Magdalena hat nicht einmal einen Gedanken daran gehabt, dass Jesus auferstanden sein könnte, nachdem sie das offene Grab gesehen hat. Aber die Hohenpriester haben schon, bevor Jesus auferstanden ist, gesagt, lass es bewachen, damit das ja, die haben nicht gedacht, dass Jesus auferstehen würde, die Hohenpriester, aber sie haben gedacht, die Jünger könnten das sozusagen so darstellen, wenn sie den Leichnam rauben, als ob Jesus auferstanden wäre. Und so geschieht es. Sie lassen es bewachen. Und dann heißt es in Matthäus, am dritten Tage, ganz in der Früh, das muss also unmittelbar vorher geschehen sein, von der Geschichte her, da geschah ein gewaltiges Erdbeben. Und ein Engel kam vom Himmel herunter und der Engel hat den Grabstein weggetan. Und es wird dann nicht berichtet, wie Jesus aus dem Grab herauskommt, aber das ist die Folge davon, dass es die Botschaft gegeben hat, dadurch Jesus ist auferstanden. Und ihr Lieben, nachher, diese Soldaten, die waren entsetzt, die sind auf den Boden gefallen, sie sind dagelegen wie tot, heißt es, als dieser Engel kam, der hat sich nämlich dann auch auf dem Grabstein noch draufgesetzt, für eine kurze Zeit zumindest. Und dann nachher sind sie geflohen, die Soldaten. Und einige sind dann sofort zu den Hohenpriestern und haben ihnen erzählt, deswegen weiß man das alles. Das wusste der Matthäus von den Soldaten, was geschehen war. Und die Soldaten, die kamen zum Hohenpriester und haben ihnen berichtet, was geschehen wird. Und die Hohenpriester waren entsetzt darüber und haben gesagt, das darf nicht wahr sein, was ihr da berichtet. Und haben nun gesagt, ihr dürft das niemandem erzählen, sondern ihr müsst etwas ganz anderes erzählen. Wir bestechen euch, wir geben euch Geld dafür, wenn ihr sagt, in der Nacht, als wir geschlafen haben, da sind die Jünger gekommen und haben den Leichnam geraubt. Und diese Geschichte soll im Volk im Umlauf kommen. Also, dass die eben genau das, was die Hohenpriester sozusagen befürchtet haben, wird nun von den Hohenpriestern selber zu einem Gerücht gemacht, sodass das ganze jüdische Volk davon voll war. Es heißt, die Soldaten haben das gemacht, sie haben geschwiegen, aber nicht für immer. Aber dieses Gerücht, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben, ging durch das jüdische Volk. Sogar noch im ersten und zweiten Jahrhundert, bei Origenes zum Beispiel, liest man, dass das ein Gerücht war, das immer noch im zweiten Jahrhundert durch das Volk Israel ging. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Das ist eine zusätzliche Sichtweise, die wichtig ist, um das alles zu verstehen, was wir hier sehen. Nun, das erzählt der Matthäus und der Johannes sagt, und natürlich auch die anderen Evangelisten, wie unsinnig dieses Gerücht ist. Die Jünger haben niemals den Leichnam gestohlen, denn sie waren geschockt bis in die Tiefen ihres Tiefens hinein. So sehr möglicherweise die Hohenpriester Angst gehabt haben, dass da wirklich etwas passiert, aber die Jünger und auch die Maria Magdalena, die hatte nicht einen Gedanken daran, dass da hätte vielleicht Jesus auferstanden wäre. Sie sagte nur, ich weiß nicht, wo der Leichnam ist, was mache ich nur? Nun kommen die Jünger und sie laufen diese beiden hin. Die Anne-Marie hat das so schön schon auch ausgeführt, wie der Petrus langsamer war als der Johannes und dann gewartet hat auf den Petrus. Und er hat zuerst nur hineingeschaut, der Johannes, und dann ist Petrus gekommen, ist hineingegangen und er hat dann alles das gesehen, was da beschrieben wird, dass diese Leinentücher zusammengelegt waren, das Leinentuch mit dem vom Körper auf dieser Stelle und am Fußende und am Kopfende waren das Schweißtuch schön zusammengelegt. Also es hat so ausgeschaut, wie wenn das Grab aufgeräumt wäre. Also keine Idee davon, dass da jemand, dass da ein Leichenraub hätte stattgefunden. Wer würde die Leiche rauben und sie noch auswickeln und dann noch sozusagen dann diese Binden noch schön zusammenzulegen und hinzulegen? Das ist ja völlig unlogisch. Und das berichtet auch der Johannes in diesem Sinne. Er sagt, es ist völlig unlogisch, dass hier so etwas hätte passieren können. Nun, die Apostel, die zwei, können sich keinen Reim draus machen. Aber jetzt wird etwas Interessantes erzählt. Vers 8. Da ging nun auch der andere Jünger hinein. Wer ist das? Johannes. Er selber, der das schreibt, ja. Der zuerst zu der Gruft kam. Und jetzt heißt es, und er sah und glaubte. Der erste, der geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist, war Johannes, dieser Johannes, der Jünger, der Lieblingsjünger Jesu. Er sah und glaubte. Aber jetzt muss ich das einschränken, weil es auch hier eingeschränkt wird. Er sah und glaubte, dass Jesus auferstanden ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und es kommt sofort ein Kommentar. Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und der sich selber hier beschreibt, gibt seinem Sehen und Glauben auch einen Kommentar und sagt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Ich finde das ein hochinteressanter Satz in diesem Zusammenhang. Was Johannes damit einfach sagen möchte, ist, er selber, der das schreibt, hat zwar geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, aber er hat noch nicht die Bedeutung dieser Auferstehung erfasst und verstanden. Und das ist ein großer Unterschied. Ihr Lieben, auch Lazarus wurde vom Tode auferweckt. Aber hat die Auferweckung des Lazarus dieselbe Bedeutung wie die Auferweckung Jesu? Absolut nicht. Das heißt, wahrscheinlich hat sich der Johannes erinnert an die Worte, die Jesus eben ihnen gesagt hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird und hat gesagt und hat hier zum Ausdruck gebracht, er glaubte, dass das passiert ist. Aber er hat die Schrift noch nicht verstanden. Er hat noch nicht verstanden und auch die anderen Jünger, denen sozusagen Jesus dann begegnet ist, was die Bedeutung der Auferstehung ist. Ihr Lieben, da liegt eine ganz große, wichtige Botschaft drinnen. Man kann an die Auferstehung Jesu glauben, ohne zu verstehen, was sie bedeutet. Man kann die Nachricht vom Auferstandenen hören. Man kann über Jesus und seine Auferstehung lesen und überhaupt keine Ahnung haben davon, was es bedeutet. Und die Bedeutung, ihr Lieben, dessen, was mit der Auferstehung Jesu geschehen ist, ergibt sich aus der Schrift. Und das bedeutet, was die Bedeutung der Auferstehung Jesu ist, muss gesagt werden, muss verkündigt werden. Das ergibt sich nicht einfach aus der Tatsache, dass er auferstanden ist. Ihr Lieben, wenn Jesus auferstanden ist und es wäre nicht erklärt worden, ja, okay, ist er halt einer mehr, der zum Tode auferstanden ist. Das hat ja Gott schon einige auferweckt vorher vom Tode und Jesus selber auch. Aber das, warum er auferstanden ist und was diese Auferstehung bedeutet, musste aus der Schrift erklärt werden. Und deswegen heißt es auch, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Er sagt das selber in diesem Zusammenhang, weil es ja dann später noch vorkommt, wie Jesus, der Auferstandene, dann mehrmals seinen Jüngern begegnet ist, hat er immer und immer und immer wieder seinen Jüngern erklärt, warum das alles geschehen musste und was das für eine Bedeutung hatte, dass das ganze Geschehen am Kreuz und seine Auferstehung ein göttlicher Plan war, der dazu ausgeführt wurde, um die ganze Welt zu erlösen. Und dass die Auferstehung Jesu bedeutete, dass alles, was Jesus im Tod für uns erreicht hat, dass das gültig ist, dass die Auferstehung Jesu wie eine Bestätigung ist für den Sieg, den Jesus errungen hat über die Sünde, über den Tod und über den Satan. Das ist die Botschaft von der Auferstehung. Nicht einfach, dass jemand vom Tode wieder lebendig geworden ist. Übrigens nicht wieder so ins Leben zurückgekehrt ist, wie er vorher war, sondern er war eine neue Kreatur. Aber das betont hier jetzt Johannes nicht so sehr, kommt erst später dann. Aber es wird hier deutlich, ihr Lieben, es muss einem Menschen geoffenbart werden, was die Auferstehung Jesu meint. Es muss eine Offenbarung, eine göttliche Offenbarung dazukommen, dass Menschen verstehen, dass Jesus lebt. Das ist sozusagen die Botschaft, dass er unsere Sünde tatsächlich in den Tod mitgenommen hat und begraben hat. Dass Jesus auferstanden ist und lebt, heißt, dass er den Tod besiegt hat. Und dass alle, die an ihn glauben, leben werden, weil er auferstanden ist, hat mit mir zu tun. Die Auferweckung des Lazarus hat nicht so viel mit mir zu tun. Aber die Auferstehung Jesu hat mit mir zu tun. Und das muss erklärt werden aus den Schriften heraus. Und dass er auferstanden ist und lebt, ist eine Bestätigung dafür, dass die Mächte der Finsternis getötet wurden, das heißt vernichtet wurden, im Sinne von entmachtet wurden. Und dass auch der Satan keine letzte Macht mehr über uns hat. Auch wie der Tod keine letzte Macht mehr über uns hat. Er lebt. Und sein Leben hat diese Bedeutung, die sofort für die Jünger und natürlich auch für alle späteren Jünger zu einer großen Bedeutung wird. Ihr Lieben, das ist einer der wichtigsten Dinge. Niemand kann einem anderen einreden, was die Bedeutung der Auferstehung Jesu ist, es braucht Offenbarung. Kommen wir gleich noch einmal drauf. Das wird noch einmal ein Thema bei der Maria Magdalena. Aber das möchte ich
Bewusstsein. Und auch Johannes sagt das, ja, er hat geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, aber er hat noch nicht verstanden, was es bedeutet. Dazu braucht er erst die Schrift. Dazu braucht es erst, dass sozusagen dann noch später vieles von Jesus selber ihnen auch dann erzählt wurde und gesagt wurde. Und nun ist es sehr interessant, wie Jesus sozusagen nun, wie die Jünger wieder nach Hause gehen und dann bleibt die Maria Magdalena übrig. Sie weint. Sie bleibt allein übrig. Und sie weint bittere Tränen. Und dann schaut sie nochmal ins Grab hinein. Und dann sieht sie Engeln. Und die Engeln, die sagen, Maria, warum weinst du? Und die Maria sagt denselben Satz zu den Engeln, wie sie zu dem Petrus und Johannes gesagt hat. Sie haben meinen Herrn gestohlen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das war ihre Not. Und dann dreht sie sich um. Und hinter ihr draußen steht Jesus. Und nun wiederum diese Szene, die so von großer Bedeutung ist. Sie erkennt ihn nicht. Und ihr Lieben, das hat, ich werde es gleich noch ein bisschen mehr ausführen, eine unglaublich große Bedeutung. Sie erkennt ihn nicht, weil zur Erkenntnis dessen, dass Jesus auferstanden ist und warum er auferstanden ist, braucht es Offenbarung. Sogar diejenigen, die noch 3 Tage vorher ihn gesehen haben und viele Zeit mit ihm verbracht haben davor, erkennen ihn nicht. Das will Johannes sagen. Jetzt geht es darum, Jesus zu erkennen, wer er wirklich ist. Und dazu braucht es, dass einem die Augen geöffnet wurden. Es wurden ihr die Augen gehalten, bis zu einem Moment, wo es wie Schuppen von ihren Augen fiel und sie erkannte Jesus. Ihr Lieben, es sind nicht die Worte Jesu, die sie zur Erkenntnis bringt. Jesus hat mit ihr gesprochen, sie hat ihn nicht erkannt, dann hat sie gesagt, Maria. Und jetzt glaubt man vielleicht, weil er Maria gesagt hat, in einer besonderen Art, deswegen hat sie jetzt erkannt, dass es Jesus ist. Nein. In dem Moment wurde der Schleier abgenommen. Ihre Augen wurden geöffnet. Das war eben gerade bei diesem Wort, wo sie Maria gesagt hat. Aber ihr Lieben, das ist ein Phänomen, das von größter Bedeutung ist. Selbst die Jünger, die immer mit ihm zusammen waren, brauchten Offenbarung, wer der Auferstandene ist. Sie konnten nicht ohne diese Offenbarung ihn wirklich erkennen. Und das wird in diesen Szenen schon lebendig gemacht, was dann später noch ausgeführt wird von Jesus selber. Wir haben dieselbe Situation bei den Emmaus-Jüngern. Wie Jesus den Emmaus-Jüngern sozusagen begegnet, da auf dem Weg, da wird das auch erzählt. Sie sind nach Hause gegangen und haben sich unterhalten über das, was da geschehen ist in Jerusalem. Und da kommt Jesus und mischt sich in ihre Gespräche ein. Und er fragt, worüber redet sie? Und dann sagen die Jünger, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was da gerade geschehen ist? Dass sie diesen Propheten da gekreuzigt haben und dann gibt es sogar die Nachricht, dass das Grab leer war. Und sie haben keine Ahnung, was das bedeutet. Und Jesus geht mit ihnen und sie kennen nicht. Ihre Augen waren gehalten. Sie waren ja 3 Tage vorher mit ihm. Aber das hat eine ganz wichtige theologische, so eine geistliche Bedeutung, die ausdrückt, es braucht zur Erkenntnis dessen, wer Jesus ist, eine echte Offenbarung und auch, dass er auferstanden ist in dem Sinne, die eben gemeint ist. Und dann heißt es dann so schön bei den Emmaus-Jüngern, dass Jesus anfing, mit ihnen zu reden. Und das heißt, und er fing an, ihnen zu erklären, aus von Mose angefangen über die Propheten durch die ganze Heilige Schrift, alle Dinge, es heißt dort so, die ihn betrafen, also Jesus betrafen, alles aus dem Alten Testament. Was die Bedeutung Jesu, die Bedeutung seines Todes, die Bedeutung seiner Auferstehung darstellt, hat er ihnen erklärt. Und es ist ihnen immer wärmer und wärmer ums Herz geworden. Und dann kehren sie ein zu Hause und sagen, bleib doch bei uns. Und dann essen sie. Und in dem Moment, wo sie dann anfangen zu essen und das Brot bricht, passiert's wieder. Die Decke wird abgenommen. Versteht ihr, wie wichtig die Decke ist? Ich habe das immer und immer wieder betont über dem Volke Israel. Und die Decke muss abgenommen werden, sonst konnten nicht einmal die engsten Jünger erkennen, wer Jesus ist. Und hier wieder. Es wurde ihnen die Decke abgenommen. Und es das wird dann auch so beschrieben. Da öffnete Gott ihnen die Augen. Und sie erkannten, wer Jesus ist, dass es Jesus ist. Genauso heißt es, die Augen des Herzens müssen geöffnet werden. Sonst kann niemand Jesus verstehen, versteht ihr? Wir können niemanden Jesus eintrichtern und bläuen und alles Mögliche nur erzählen. Es braucht eine Offenbarung. Und die kann nur Gott selber und der Heilige Geist nehmen. Und das ist das eine, diese Gewissheit, dass er wirklich lebt, braucht eine Offenbarung. Das andere ist eine Offenbarung der Schrift. Denn als Jesus dann weg war, das heißt, er entschwand ihnen dann bei den Emmaus-Jüngern, und dann gingen sie zurück zu den anderen Jüngern, und auf dem Weg sagten sie zueinander, ja, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete über die Schrift? Und das heißt, als er uns die Schrift öffnete, in dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern ist zweimal vom Öffnen die Rede. Genauso wie hier bei Maria Magdalena, und ihre Augen wurden geöffnet. Und sie erkannten in diesem Mann sozusagen Jesus. Aber bevor sie ihn erkannte, hat sie noch gedacht, es ist der Gärtner. Und da hat sie sich gedacht, na, das ist genau die richtige Adresse. Der muss es ja wissen, wo Jesus hingelegt wurde. Und deswegen sagt die Maria auch zu Jesus, den sie für einen Gärtner hält, sagt sie zu, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du hingelegt hast, dann kann ich ihn wiederholen. Also sie rechnet damit, dass es der Gärtner war, der den Leichnam weggenommen hat. Und aus diesem Gespräch heraus ergibt sich wiederum, die Maria brauchte geöffnete Augen. Eine Offenbarung, ihr Lieben. Eine totale Offenbarung, dass es Jesus ist und was das bedeutet. Und jetzt geht's weiter. Als die Maria ihre Augen geöffnet wurden und sie Jesus erkennt, da, man kann sich vorstellen, irgendwie, sie ist auf Jesus zugestürzt, so in anbetender Weise vielleicht auf die Knie gefallen. Es wird hier nicht genau berichtet, aber sie bricht aus in eine Anbetung. Sie sagt, Rabuni, das heißt mein Meister, mein Herr. Sie erkennt ihn wieder. Aber sie kennt ihn ganz anders. Und dann kommt eine wichtige Stelle. Jesus sagt zu ihr, rühr mich nicht an. Ist doch eine interessante Aussage. Rühr mich nicht an. Nun, warum? War der Körper von Jesus unberührbar nach seiner Auferstehung? Nein, überhaupt nicht. Wir kennen die Geschichte, die auch Johannes dann nachher erzählt von dem Thomas, das ist die nachfolgende Geschichte dann, wo Jesus sagt, na komm, berühre meine Wundmale und meine Seite. Leg deine Hand hierher, damit du glaubst, dass ich es wirklich bin. Also es war nicht so, dass der Körper unberührbar gewesen ist, obwohl dieser Körper natürlich jetzt anders war als vorher. Also das war nicht derselbe Körper. Das ist keine Frage, das ist wieder ein eigenes Thema. Aber ich möchte mich konzentrieren noch kurz auf das, was hier mit diesem Wort gemeint ist. Ihr Lieben, Jesus erklärt im nächsten Satz, warum er zu Maria sagt, berühre mich nicht. Er sagt, denn, das ist die Erklärung, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Was sagt Jesus damit? Jesus sagt damit, Maria, jetzt, nachdem ich auferstanden bin, bin ich auf dem Weg zurück zu meinem Vater im Himmel. Ich kehre jetzt nicht mehr zurück in die irdische Wirklichkeit, in die irdische Gemeinschaft mit euch, so wie ich sie vorher hatte, sondern ich kehre zurück zu meinem Vater. Sag das auch den Jüngern, wenn du zu ihnen gehst. Sag ihnen auch, ich gehe zum Vater. Das heißt, hier beginnt eine neue Dimension der Wirklichkeit, auch der Beziehung zwischen den Jüngern und zwischen dem auferstandenen Jesus. Und wenn man das in diesem Sinne versteht, und so ist es sicher gemeint, dann kann man den Satz, berühre mich nicht, so übersetzen, halt mich nicht fest. Das ist die eigentliche Bedeutung. Halt mich nicht fest, jetzt bin ich nicht mehr hier, ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater im Himmel. Und jetzt mache ich alles das, ihr Lieben, sagt Jesus, also das ist hier gemeint, weil es ist ja gerade der Johannes wiederum, wenn ihr die Kapitel 14 bis Kapitel 16 lest, es war der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der darüber gesprochen hat, wie er seinen Jüngern gesagt hat, es ist gut, wenn ich von euch weggehe. Ich gehe zurück, euch eine Stätte zu bereiten und ich werde euch dorthin holen. Und wenn ich zurückkehre zu meinem Vater, dann werde ich euch meinen Stellvertreter senden. Dann werde ich meinen Heiligen Geist zu euch senden. Und der Heilige Geist, der wird in euch wohnen und euch nie mehr verlassen. Und durch den Heiligen Geist wohne ich dann in euren Herzen. Merkt ihr den Unterschied? Vorher war es eine leibliche Gemeinschaft. Da waren sie angewiesen, Jesus zu hören, zu sehen, dadurch, dass sie gerade bei ihm waren. Wenn sie 2 Kilometer weiter weg waren, war er nicht mehr da. Aber Jesus sagt, jetzt kehre ich zurück. Und jetzt beginnt eine andere Art von Gemeinschaft zwischen dir, Maria, und zwischen den Jüngern und zwischen mir. Es ist eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist nur mehr sein wird. Und er sagte dann, dieser Heilige Geist, er wird, wenn er in euch ist, Zeugnis von mir geben. Er wird euch alles noch einmal erklären, was mit mir zusammenhängt und welche Bedeutung mein Sterben hat. Und er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Also er wird in euch mich groß machen, mich lebendig machen. Das ist eine komplett andere Art der Kommunikation wie vorher. Und seht ihr, Jesus begründet hier in dieser Geschichte mit der Maria Magdalena diese neue Art von Beziehung, wo er zum Vater zurückgeht und über den Heiligen Geist anfängt, mit ihnen zu kommunizieren. Und seht ihr, in diesem Sinne haben die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu uns nichts voraus. Nach der Himmelfahrt Jesu waren die Jünger genauso wie wir angewiesen, dass Jesus in ihnen lebte. Sie haben ihn nicht mehr gesehen und die Hand geschüttelt. Sie hatten dieselbe Beziehung, wie sie auch wir haben. Und das heißt, weil die Jünger sozusagen nun Jesus in diesem Sinne erlebt haben, und das war dann auch, als der Heilige Geist gekommen ist und der Heilige Geist über sie gefallen ist und sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, wir merken, was da, wie da Jesus in ihnen zu leben begonnen hat. Jetzt nicht mehr außerhalb von ihnen, sondern in ihnen. Das ist die eigentliche Bedeutung der Auferstehung Jesu. Und die wird hier schon angedeutet. Es geht nicht nur darum, dass wir mit unserem Verstand irgendwas erkennen, dass da irgendein Toter zum Leben gekommen ist, sondern dass wir erkennen, dieser Jesus durch den Heiligen Geist gibt uns diese Gewissheit, er lebt. Und durch den Heiligen Geist, der uns die Schrift öffnet, auch heute braucht es die Schrift, braucht es das Wort Gottes, damit Menschen erfassen, wer dieser Jesus ist. Dass er wirklich derjenige ist, der gekommen ist, um zu erlösen. Ihr Lieben, und damit sind wir eigentlich genau auf derselben Art und Weise abhängig in unserer Beziehung zu Jesus wie die Jünger nach der Himmelfahrt. Versteht ihr? Es ist genau dasselbe. Sie haben uns da nichts voraus. Sie waren genauso angewiesen, durch den Heiligen Geist mit Jesus zu kommunizieren und in seiner Kraft zu gehen. So wie wir das heute auch tun können. Deswegen brauchen wir gar nicht neidisch sein auf die Jünger. Wir haben dieselbe Möglichkeit. Und so ist es auch gedacht, dass nicht nur die, die ihn damals gesehen haben, leibhaftig, den Auferstandenen, dass die nun die Möglichkeit haben zu glauben. Nein, auch die Maria und die anderen Apostel mussten die Augen geöffnet werden, dass sie überhaupt erkennen, dass das der Auferstandene ist und noch viel mehr, warum er auferstanden ist. Sie waren genauso angewiesen auf den Heiligen Geist wie wir heute. Das ist toll. Das zeigt, es ist da kein Unterschied. Und alle Jünger und Jüngerinnen der späteren Generationen sind in derselben Situation wie Maria Magdalena. Ihm mussten die Augen geöffnet werden. Dem Johannes mussten die Augen geöffnet werden. Johannes berichtet noch davon, dass eine weitere Szene im 21. Kapitel, wo die Jünger ganz sozusagen verloren sind, sie zurückgegangen nach Galiläa. Und dann heißt es eines Abends, sagt der Petrus, ich gehe fischen. Und die anderen Jünger, die dabei waren, sagen, na, da gehe ich mit. Und sie setzen sich ins Boot, sie fischen die ganze Nacht und fangen nichts. Gar nichts. Am nächsten Tag, im Morgengrauen, kommen sie zurück, steht am Ufer Jesus. Sie erkennen ihn nicht. Wieder dieselbe Situation. Sie erkennen ihn nicht. Und Jesus spricht sie an und sagt, habt ihr was zum Essen? Er will vielleicht frühstücken mit ihnen. Ja, sicher sogar. Oder dann auch nachher. Und sie sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Dann sagt er, fahrt noch einmal hinaus, werft eure Netze auf der rechten Seite aus und ihr werdet fangen. Sie machen's. Und sie machen einen unglaublichen Fang. Und als der Johannes, es ist der Evangelist, der das berichtet, der das auch schreibt, im 21. Kapitel heißt es, der Jünger, der ihn lieb hatte, als der das merkte, was da geschah, drehte er sich zu Petrus und sagte, es ist Jesus. Vorher hat er es nicht entdeckt. Es musste ihm wieder die Augen geöffnet werden. Versteht ihr? Dieses Motiv zieht sich die ganze Zeit durch. Es muss uns die Augen geöffnet werden, wer Jesus ist. Und ihr Lieben, darum muss das unsere Botschaft sein. Dass wir sozusagen, wenn wir über Jesus erzählen, wenn wir Jesus verkündigen, wenn wir Jesus bezeugen durch unser Leben, durch unsere Worte, dass wir in erster Linie darum beten, Herr, öffne ihnen die Augen. Ohne dass den Menschen die Augen geöffnet werden durch den Geist Gottes, werden sie an ihm vorübergehen. Millionen von Menschen kennen Jesus, sie lesen die Bibel, sie hören in der Schule und gehen an ihm vorüber. Sie haben keine Ahnung, wer Jesus ist, weil ihre Augen gehalten sind. Nicht so sehr, weil sie vielleicht so böse sind. Aber Jesus lässt sich erkennen von denen, die ihn suchen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Lasst mich schließen mit einem kurzen Gedanken. Der Apostel Paulus im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes, das ist das Kapitel über die Auferstehung, da formuliert er einmal die ganze Sache umgekehrt und sagt zu den Lesern, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Das ist eine interessante Frage. Manchmal muss man es umdrehen, um zu erkennen, was man hat durch die Auferstehung. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Und da gibt da die eine oder andere Antwort. Aber lasst uns das wirklich sehen. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Ihr Lieben, sein Tod wäre völlig sinnlos, wenn er nicht auferstanden wäre. Paulus sagt, euer Glaube wäre völlig sinnlos, könnt ihr auf die Bord schmeißen, wenn er nicht auferstanden wäre. Wenn er nicht auferstanden wäre, wären wir alle noch verloren bis in alle Ewigkeit durch unsere Sünden. Das sagt auch Paulus. Wir wären alle verloren, wenn er nicht auferstanden wäre. Denn die Auferstehung war die Bestätigung, dass Jesus am Kreuz tatsächlich unsere Sünde hinweggetragen hat. Wenn er gestorben im Grabe geblieben wäre, dann hätte unsere Sünde über ihn gesiegt. Aber so hat Jesus über die Sünde gesiegt. Wäre Jesus nicht auferstanden, wärst du und ich verloren. Dann wären wir alle dem Tode ausgeliefert, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann hätte der Tod das letzte Wort über mich. Dann gäbe es kein ewiges Leben bei Jesus. Dann gäbe es keine ewige Gemeinschaft bei ihm. Alles nicht. Trostlos. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir nicht die Möglichkeit, aus der Macht des Satans befreit zu werden. Unser ganzes Leben würden wir geknechtet werden von ihm. Ihr Lieben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre er heute noch ein verwester Leichnam. Wozu stehe ich dann hier? Wozu sitzt ihr dann hier? Dann wäre er nicht lebendig, dann wäre er nicht derjenige, der heute, jetzt, in diesem Moment und unseren weiteren Verlauf unseres Lebens ständig in uns lebt und mit uns geht. Als Erlöser, als Befreier, als Helfer, als derjenige, der heilt, der befreit, der uns verändert, der in unsere Not hineingeht und. Alles, was wir mit ihm erleben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Das wäre die größte Katastrophe der Welt. Amen.